Lord Vitinari arbeitete ebenfalls. Normalerweise saß er im rechteckigen Büro oder auf dem einfachen Holzstuhl am unteren Ende der Treppe im Palast. Dahinter führten Stufen zu einem prunkvollen und verstaubten Thron empor. Es war der Thron von Ankh-Morpork, und er bestand zum größten Teil aus Gold. Vitinari hatte nie davon geträumt, dort Platz zu nehmen. Es herrschte gutes Wetter, und deshalb arbeitete er im Garten. Für viele Besucher in Ankh-Morpork war es eine große Überraschung, dass der Palast des Patriziers von ausgedehnten Gartenanlagen umgeben war. Der Patrizier gehörte sicher nicht zu den gärtnerisch veranlagten Personen. Aber einige seiner Vorgänger hatten solche Neigungen entfaltet, und Lord Vitinari veränderte oder zerstörte nie etwas, wenn es keinen zwingenden Grund dafür gab. Er behielt sowohl den kleinen Zoo als auch den Rennpferdstall. Darüber hinaus akzeptierte er, dass die Gärten ganz offensichtlich von historischem Interesse waren. Sie verdankten ihre Existenz dem absolut bekloppten Johnson. Viele Landschaftsgestalter sind in die Geschichte eingegangen und haben ein sehr substanzielles Vermächtnis in Form von Parkanlagen, die sie mit fast göttlichem Weitblick entworfen hatten, hinterlassen. Sie schufen Seen, Hügel und Wälder, ermöglichten es zukünftigen Generationen, die erhabene Pracht einer vom Menschen unterworfenen Natur zu bewundern. Einige der besten Künstler waren der fähige Braun, der weise Schmidt, der intuitive Wolfgang von Torfschaufel. In Ankh-Morpork war der absolut bekloppte Johnson tätig gewesen. Der absolut bekloppte, derzeit sieht's noch nicht besonders toll aus, aber warte nur 500 Jahre, Johnson. Der absolut bekloppte, ich habe bei den Plänen nicht oben und unten verwechselt, das muss später passiert sein, Johnson. Der absolut bekloppte Johnson. Er ließ 2000 Tonnen Erde herbeischaffen, um vor der Villa von Quirm einen künstlichen Hügel zu errichten. Seine Erklärung lautete, es würde mich in den Wahnsinn treiben, von morgens bis abends nichts anderes zu sehen als ein paar Bäume und in der Ferne die Berge. Die Palastgärten von Ankh-Morpork galten als Höhepunkt seiner Karriere, falls eine solche Bezeichnung überhaupt angemessen war. Zum Beispiel der Forellenteich. Er war 150 Meter lang und einer der geringfügigen Schreibfehler, ein charakteristisches Merkmal von Johnsons Entwürfen, beschränkte die Breite auf einen Zoll. Der Teich war die Heimat einer Forelle, die sich kaum über einen Mangel an Gemütlichkeit beklagen konnte, solange sie nicht versuchte, sich umzudrehen. Zu Anfang hatte es auch einen Zierbrunnen gegeben. Als man ihn das erste Mal ausprobierte, ächzte er etwa 5 Minuten, um schließlich einen kleinen, steinernen Engel 300 Meter hoch zu schleudern. Und dann das Ho-Ho. Ein Ho-Ho ist wie ein Ha-Ha, nur tiefer. Was es mit einem Ha-Ha auf sich hat? Es ist ein verborgener Graben, der Grundbesitzern einen weiten Blick über ihr Land gestattet, ohne dass sie dabei durch die Präsenz von Vieh oder irgendwelchen armen Leuten auf dem Rasen gestört werden. Der launische Planungsstift des absolut bekloppten Johnson sorgte für einen 15 Meter tiefen Graben, dem bereits 3 Gärtner zum Opfer gefallen waren. Und das Labyrinth. Es war so klein, dass sich die Leute bei der Suche danach verirrten. Doch der Patrizier fand auf eine stille Art und Weise Gefallen an den Gärten. Er hatte seine eigenen Ansichten über die Mentalität der meisten Menschen, und der Park bestätigte ihn in seiner Meinung. Rechts und links von seinem Stuhl stapelte sich Papier. Bedienstete fügten neue Blätter hinzu und trugen welche fort. Es waren besondere Bedienstete, und sie nahmen besondere Aufgaben wahr. Alle Arten von Informationen strömten in den Palast, doch an einem Ort kam alles zusammen, wie Spinnfäden im Zentrum eines Netzes. Viele Herrscher, gute, schlechte und in vielen Fällen Tote, wussten, was geschehen war. Einige wenige fanden mit viel Mühe heraus, was vorging. Lord Vitinari glaubte, dass es sowohl den einen als auch den anderen an Ehrgeiz fehlte.
»Ja, Professor Kreutz«, sagte er, ohne aufzusehen.
»Wie stellt er das nur an?«, dachte Kreutz verblüfft. »Ich habe nicht das geringste Geräusch gemacht.«
»Havelock«, begann er,
Möchtest du mir etwas mitteilen, Professor?
Es ist weg.
Ja, und zweifellos sucht ihr danach. In Ordnung. Ich wünsche dir noch einen guten Tag.
Der Patrizier drehte nicht einmal den Kopf, geschweige denn, dass er die Frage stellte, was weg war. Er weiß Bescheid, dachte das Oberhaupt der Assassinengilde. Wieso kann man ihm nie etwas sagen, das er noch nicht weiß?
Lord Vitinari legte ein Blatt Papier beiseite und nahm ein anderes. Du bist immer noch da, Professor Kreutz.
Ich versichere dir, dass wir...
Oh, da bin ich sicher. Völlig klar. Allerdings beschäftigt mich in diesem Zusammenhang eine Frage.
Herr?
Wieso befand sich der gestohlene Gegenstand im Gildenhaus? Wenn ich mich recht entsinne, habe ich die Anweisung erteilt, ihn zu zerstören.
Kreutz hatte gehofft, dass ihm diese Frage erspart blieb. Sie berührte einen wunden Punkt.
Das heißt, mein Vorgänger hielt es für eine gute Idee, das Objekt als warnendes Beispiel aufzubewahren.
Der Patrizier sah auf und lächelte.
Prächtig, erwiderte er. Ich bin immer davon überzeugt gewesen, dass Beispiele eine große Wirkung haben. Damit meine ich auch Beispiele wie ein Exempel statuieren. Nun, du bist bestimmt in der Lage, das Problem schnell zu lösen, ohne dass sich weitere Schwierigkeiten ergeben.
Gewiss, Herr, sagte der Assassine kummervoll, aber
es wurde Mittag.
Der Mittag in Ankh-Morpork dauerte eine Weile, denn die genaue Uhrzeit, 12 Uhr, musste per Mehrheitsbeschluss festgestellt werden. Als erste Glocke läutete für gewöhnlich die der Lehrergilde. Sie reagierte damit auf die Gebete der Gildenmitglieder. Anschließend löste die Wasseruhr auf dem Tempel der geringen Götter einen großen Bronzegong aus. Die schwarze Glocke im Tempel des Schicksals schlug einmal, und zwar ganz unerwartet. Unmittelbar darauf klimperte das Carillon der Narrengilde, und das Läuten der anderen Gilden gesellte sich hinzu. Es entstand ein akustisches Durcheinander, in dem sich keine der Glocken mehr voneinander unterscheiden ließen. Mit Ausnahme der magischen Oktiron-Glocke im Turm der unsichtbaren Universität. Der klöppellose alte Tom schuf 12 laute Stillen, die alles übertönten. Zum Schluss erklang die Glocke der Assassinengilde. Neben dem Patrizier summte eine Sonnenuhr 2-mal und fiel dann um.
»Was wolltest du sagen?«
fragte Lord Vitinari.
»Hauptmann Mumm«, brachte Kreutz hervor. »Er stellt Ermittlungen an.«
»Natürlich, das ist seine Pflicht.«
»Tatsächlich. Ich verlange von dir, dass du ihm den Befehl gibst, sich nicht mit dieser Angelegenheit zu befassen.«
Die Worte hallten durch den Park. Einige Tauben erschraken und flogen hoch.
»Du verlangst?«
fragte der Patrizier freundlich. Professor Kreutz trat einen Schritt zurück. Verzweiflung zitterte in ihm.
»Er steht in deinen Diensten«, sagte er. »Warum sollte es ihm erlaubt sein, sich in Dinge einzumischen, die ihn nichts angehen?«
»Er glaubt nicht mir zu dienen, sondern dem Gesetz«, erwiderte der Patrizier.
»Er ist ein Wichtigtuer und ein arroganter Emporkömmling.«
»Meine Güte! Ich sehe mich außerstande, deine intensiven Gefühle zu teilen. Aber ich nehme den Hauptmann an die Kandare, wenn du solchen Wert darauf legst.«
»Danke.«
»Schon gut. Und jetzt möchte ich dich nicht länger aufhalten.«
Der Patrizier winkte vage, und Professor Kreutz ging in die entsprechende Richtung. Lord Vitinari nahm weitere Blätter zur Hand und sah nicht auf, als in der Ferne ein gedämpfter Schrei erklang. Er griff nach einer kleinen silbernen Glocke und läutete kurz. Ein Bediensteter eilte herbei.
»Hol die Leiter, Drumnot«, sagte er. »Professor Kreutz scheint ins Ho-Ho gefallen zu sein.«